Hallo, ich bin Patrick. Mit dem virtuellen Zukunft für Finanzberatung Tourbus bin ich quer durch die Republik unterwegs, immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern aus einer der wohl spannendsten Zukunftsbranchen. Mit dabei natürlich das Zukunft für Finanzberatung Freundebuch und das werden wir jetzt gemeinsam ausfüllen. Auf geht's! Heute bin ich mit dem Tourbus nach Hamburg gereist und zwar zu Hans-John Versicherungsmakler und treffe mich da mit Franziska Geusen, der Geschäftsführerin. Hallo Franziska, schön, dass ich bei dir sein darf.
Hallo lieber Patrick, schön, dass du den weiten Weg zu uns in den hohen Norden genommen hast, wobei eigentlich müsste ich ja sagen, moin.
Ja, moin. Und nicht moin moin, das ist ganz wichtig, sondern nur moin.
Genau, moin moin ist zu viel, das macht kein Mensch.
Dann sage ich mal moin. Moin, Franziska, du, ich habe das Freundebuch dabei. Nee, ich versuch's jetzt nicht irgendwie in diese Richtung.
Nicht schlecht, also auf jeden Fall besser, als wenn ich das machen würde.
Ja, meine Urwurzeln sind ja tatsächlich in Niedersachsen. Und ja, fast schon ganz, 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 ganz nördlich. Deswegen habe ich so ein bisschen den Klang oder den Singsang, der dort in der Stimme ist, den habe ich noch im Ohr. Aber ich habe selber nie richtig gekonnt.
Aber deswegen sprichst du auch ganz gutes Hochdeutsch.
Ich bemühe mich. Du sprichst ja auch extrem gutes Hochdeutsch.
Ja, ich glaube, wenn man aus Niedersachsen kommt, dann viel Hochdeutscher geht's, glaube ich, nicht.
Das stimmt. Ich glaube, Hannover wird zugeschrieben, dass sie das reinste Deutsch sprechen. Ja, wobei das offiziell auch nicht das richtige Hochdeutsch sei.
Okay, jetzt wird's deep. Also so tief bin ich dann doch nicht drin in der Geschichte der deutschen Sprache.
Ich schlage einfach mal das Freundebuch auf.
Leg los.
Und da haben wir auf der ersten Seite immer so ein paar persönliche Fragen. Und da ist die erste Frage, ob du einen Spitznamen hast.
Also, ich hatte verschiedene Spitznamen in der Schulzeit. Präsent war vor allem Frenze. Das war eigentlich so das, was die meisten gesagt haben. Und dann bin ich ja nach München gezogen nach der Schulzeit und hatte die große Befürchtung, dass sich Franzi durchsetzen wird. Weil für mich war Franzi immer so, ja, so eine von der Alm. Also, ne? Weiß ich nicht. Und es ist tatsächlich so gekommen und es ist auch heute oft noch so, dass mich Leute Franzi nennen. Ich bin aber nicht der größte Fan davon, ehrlich gesagt. Finde es aber auch unsympathisch, wenn dann das jemand sagt, ich sage, Entschuldigung, kannst du mich bitte Franziska nennen? Von daher ist es nach wie vor so, dass das teilweise passiert und das ist auch völlig okay.
Franze.
Auch mir ganz schwer über die Lippen, weil ich das ja selbst nie gesagt habe. Mein Mann sagt manchmal F to the Rancy, ist auch gut.
Ja, sehr gut.
Der hat ganz viele verschiedene. Also da könnten wir sehr tief gehen, was meinen Namen und was man daraus machen kann angeht.
Okay, cool. Wir müssen jetzt nicht in Erfahrung bringen, wie dein Mann dich sonst so nennt.
Kannst ihn ja mal fragen, wenn du das jetzt
das mache ich. Ja, man könnte auch G to the Eusen sagen.
Wow, ja. Ja, es gibt wirklich sehr viel. Also von Franziska, ich habe den Mond verdunkelt und so weiter. Werden wahrscheinlich viele schon mal gehört haben, was man da alles so draus machen kann.
Nächste Frage. Nach deinem Familienstand, die hast du gerade beantwortet, ja. Du bist verheiratet.
Genau.
Und wo lebst du denn privat?
Ich lebe im wunderschönen Lohne, Weltstadt, wird wahrscheinlich jedem was sagen, sind so knapp 30.000 Einwohner zwischen Osnabrück und Bremen, genau in der Mitte. Wer die A1 schon mal hoch oder runter gefahren ist, kennt vielleicht die Abfahrt Lohne-Dinklage. Da war früher nämlich sehr viel Stau, jetzt ist dreispurig bei uns ausgebaut, jetzt passiert es nicht mehr, aber daher kennen es einige.
Okay. Lohne, das schreibe ich jetzt mal direkt auf. Und von dem, wo du wohnst, kommen wir zu deinen Lieblingssachen. Und was ist denn deine Lieblingsfarbe?
Meine Lieblingsfarbe ist grün. Wir haben Freunde, die sagen auch immer, wir sind die grüne Familie, weil ich tatsächlich auch sehr viele grüne Sachen trage und auch meine Kinder und mein Mann und alle immer in grün einkleide, aber ganz unterbewusst. Also es ist jetzt nicht so, dass ich einkaufe und sage, heute einen grünen Pullover. Aber letztlich ist es dann doch immer tatsächlich grün.
Aber ich habe dich jetzt noch nie in so knallgrün gesehen. Also wenn, dann schon eher dieses gedecktere und ja, eventuell genau. So Richtung Oliv.
Ja, Jägergrün. Genau. Jägergrün passt ganz gut. Wir sind ja auch beide Jäger. Von Jägergrün trifft es ganz gut, ja. Passt auch gut zu meiner Haarfarbe. Von daher ist es vielleicht auch das ein bisschen.
Ja, die sind ja sehr ein bisschen rötlich, die Haare. Für alle diejenigen, die jetzt noch kein Bild von dir haben.
Spätestens jetzt mal kurz googeln, ja.
Genau. Das werden sie eh schon gemacht haben. Oder auf dem Podcast-Cover, da ist ja auch ein Bild von dir drauf. Von der Lieblingsfarbe kommen wir zum Lieblingsessen. Was ist das denn?
Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ich esse sehr gerne, sehr viel, passend zu dem, was wir gerade hatten, gerne wild. Aber mich kann man eigentlich mit ziemlich vielem glücklich machen. Also die Liste, was ich nicht esse, wäre leichter als das, was ich esse. Schokolade, würde ich sagen, steht aber mit an oberster Stelle. Also das definitiv.
Lieblingsessen, Schokolade. Eine sehr gute Antwort. Kann ich absolut nachvollziehen.
Das kannst du gerne so eintragen.
Schokolade. Dann aber, welche Lieblingsschokolade? Es gibt ja so ganz, ganz viel. Also es gibt ja dann mit Joghurt drin oder dann...
Also so ein bisschen dunkel, nicht ganz dunkel, aber so 70% vielleicht. Und dann entweder mit irgendwas Nussigem drin, also mit Mandeln oder was weiß ich nicht, oder mit Orange. Gibt es von Lindt so eine Schokotafel mit Orangenstücken drin. Das ist voll meins. Also da, aber Lindt ist ja unfassbar teuer geworden, irgendwie über 4 Euro jetzt die Tafel. Von daher bin ich gerade zu Milka gewechselt. Aber nee, ich muss wahrscheinlich dann doch tiefer in die Tasche greifen künftig.
Neulich auch eine total tolle Kombination gefunden. Mhm. Und zwar ist das auch die Milka-Schokolade mit Tuck-Keksen.
Das habe ich noch nicht probiert. Ja. Aber das war dann ja auch so ein bisschen salzig dann.
Ja, richtig. Mit diesem leicht salzigen und dann die normale Vollmilch. Das ist total gut. Und da hatten sie neulich im Lidl hatten sie ein Angebot für 95 Cent.
Okay, schreibe ich gleich mal auf meine Einkaufsliste.
Kannst du ein Musikinstrument spielen, ist hier die nächste Frage im Buch.
Ja, ich habe angefangen mit Blockflöte in der Grundschule, wie so viele wahrscheinlich, und bin dann aber relativ schnell zum Klavierunterricht gegangen und hatte tatsächlich 12 Jahre lang Klavierunterricht, bin aber definitiv keine Virtuosin. Also wenn ich mich an Klavier setze, dann kann ich auch ein paar Stücke noch so spielen. Und
jenseits von Für Elise.
Ja, genau. Also ich bin eher so das Moderne. Wie heißt denn nochmal dieses Lied, dieses Mac? Das zum Beispiel kann ich noch spielen, aber viel mehr auch nicht. Also wenn man das einmal gehört hat, dann weiß man, okay, das Stück kann sie spielen. Aber mein Klavier steht noch bei meinen Eltern und wir planen gerade, das so ein bisschen hier zu uns zu holen, weil die Kinder jetzt ja auch so ein bisschen an die Musik herangeführt werden. Genau, und dann habe ich früher gesungen, aber ja, es ist wahrscheinlich kein Musikinstrument. Also Klavier.
Doch, die Stimme ist auch ein Musikinstrument.
Ja, also dann, aber auch da, ich kann ganz gut den Ton halten, aber ich werde, also die Karriere als Sängerin stand nie zur Debatte, sagen wir es mal so.
Aber du könntest dich ans Klavier setzen, dann das Lied klimpern und dazu gleichzeitig singen.
Ja, das könnte ich, aber dazu bräuchte ich wahrscheinlich ein Gläschen Sekt, dass ich das auch machen würde.
Aber an Weihnachten wird es dann wahrscheinlich so sein, dass ihr dann im Familienkreis steht und gemeinsam musiziert.
Ja, das passiert. Also mein Vater und mein Bruder spielen ja beide Trompete. Mhm. Mein Mann kriegt eine Triangel in die Hand und dann geht das auch. Nee, von daher doch durchaus. Das war immer sehr musikalisch bei uns an Weihnachten. Ja.
Ich gehe weiter zur nächsten Frage, bevor wir sonst noch so in die Hammersen-Geusen Internas reinkommen. Wenn du eine Superkraft haben könntest oder eine Superheldin sein könntest, welche Kraft oder welche Heldin wärst du?
Ach herrje, also Superkraft, also so gesund, also heilen, fände ich natürlich mega cool. Ne? Also so ein bisschen heilen finde ich ganz gut, aber ich glaube, da gibt es keinen Superheld, der das kann. Also wüsste ich jetzt nicht. Wir haben vor kurzem mal das ganze Marvel-Universum von vorne bis hinten durchgeschaut. Und wenn ich mir die Marvel-Helden so anschaue, dann fände ich, glaube ich, am coolsten Ant-Man. Also sich klein machen und einfach irgendwo reinsneaken und mal zuhören oder in Dinge reinschauen, wo man nicht rein darf. Oder das finde ich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ant-Man oder Ant-Woman. Wie heißt denn die? Die gibt es auch als weibliche. Weiß ich nicht.
Ant-Tina, wie auch immer.
Ja, so. Genau, also, so wird es bestimmt sein.
Ja, also gerne mal das Mäuschen spielen als Ameise.
Ja, genau. Ich möchte eine Ameise sein. Obwohl Fliegen natürlich auch cool ist, ne? Also wer hat sich als Kind nicht vorgestellt, mal fliegen zu können? Also finde ich auch schon auch nicht schlecht.
Dann die fliegende Ameise.
Wobei, wenn wir im Marvel Universe sind, werde ich ja meistens eher mit Pepper Potts in Verbindung gebracht, die ich auch sehr cool finde. Also diese Verbindung und zu sagen, du bist wie Pepper Potts, da fühle ich mich sehr geschmeichelt.
Ich schreibe einfach beides auf.
Ja, schreib mal. Also ich rede zu viel, sorry, das passt da nicht hin.
Du, wir haben Platz, wir können ja auch noch eine Seite mit dran kleben. Ich habe Tesafilm dabei, da können wir noch
ergänzen. Siehe Anfang 1.
Ich mache da jetzt hier die kleine Hochzahl nach hin. Okay, alles klar. Kriege ich im Nachgang das alles noch sehr gut hin. Jetzt kommen wir zu einer ganz interessanten Frage, die so noch nie gestellt wurde und jetzt komplett neu ist in diesem Freundebuch. Mhm. Wie würde denn der Titel deiner Autobiografie heißen?
Ich würde sagen, es kommt drauf an, zu welcher Tageszeit du mich fragst. Der Titel meiner Autobiografie. Ich habe nur so Witztitel im Kopf gerade.
Ja, macht ja nichts.
Man muss dazu sagen, wir haben gerade so Postkarten gemacht, die wir auf der DKM verteilt haben, mit sehr witzigen Sprüchen vorne drauf, wie Veni, Vidi, Violini, sie kam, sah und vergeigte. Und sowas kommt mir gerade nur in den Kopf. Wow, also da hast du mich jetzt echt auf dem falschen Fuß erwischt. Also vielleicht irgendwie, sie versuchte Ordnung ins Chaos zu bringen oder wie aus viel zu viel, dass irgendwie doch alles noch funktioniert hat. Sowas vielleicht in die Richtung. Aber da müsste ich länger drüber nachdenken. Sorry, da bin ich zu unspontan für, um dir jetzt hier den perfekten Titel hinzuschreiben.
Das macht gar nichts. Dann mache ich da jetzt ebenfalls noch ein Sternchen wie vorhin auch hin.
Das reicht dir
nach. Wird nachgereicht. Wird nachgereicht. Also das heißt, ist jetzt nicht der Titel. Wird nachgereicht, soll nicht der Titel sein. Das ist ganz wichtig.
Ich nehme das mal mit.
Das ja, ich nehm das mal mit, ja, genau. Ist ja häufig genauso wie ja.
Oder was ich auch gut finde, trotzdem Ausrufezeichen. Also wenn du jetzt mich so spontan fragst, habe ich vor kurzem gehört, ich sage jetzt nicht, in welchem Podcast, die den Podcast hören, werden es wissen. Aber das fand ich ganz gut. Also geht nicht und dann als Antwort trotzdem. Doch, fand ich, hat mich sehr inspiriert.
Ich habe neulich auch was ganz Interessantes von einem Kollegen von uns gehört. Der hat gesagt, wenn irgendwie irgendwas Negatives kommt oder wenn sich ein Kunde über irgendetwas aufregt, was halt völlig normal ist, dass so etwas passiert, dann hat er gesagt, ne, ist halt so.
Ja.
Und mit dem Satz, ist halt, das ist halt so, da kann man, glaube ich, alles entkräften.
Ja, passend dazu geht auch, it's not that deep. Ich habe gehört, das sagen Jugendliche ganz viel, it's not that deep. Ich glaube, wenn mein Sohn irgendwann mal im Teenageralter ist und wenn ich mich aufrege, dann zu mir sagt, it's not that deep, das wäre nicht so gut. Mhm. Aber das sage ich auch jetzt ganz oft innerlich zu mir. Also so schlimm ist es nicht und in einem halben Jahr lachen wir drüber. Das Augen zu und durch, Kopf hoch, weitermachen. Das sind so diese ganzen Sachen, die einem, glaube ich, das Leben leichter machen. Ich finde grundsätzlich, wir müssen alle mal ein bisschen mehr lachen und dann ist das Leben leichter und dann kriegen wir das schon irgendwie alles hin.
Trotzdem. Ich mache jetzt mal weiter und die beste Frage überhaupt. Was darf denn in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
Jetzt habe ich ja vorhin schon erzählt, ich habe Sebastian Müller mir angehört, was er gesagt hat.
Ja. Und
es ist zu 100% auch was bei mir drin ist. Also Wein, es ist immer eine Weißweinflasche im Kühlschrank. Und Milch, weil ich Milch im Kaffee brauche. Und Milch ist eigentlich immer im Kühlschrank. Und alles andere, würde ich sagen, ist austauschbar. Also jetzt, früher, als ich noch keine Kinder hatte, war mein Kühlschrank auch immer relativ leer, ehrlich gesagt. Aber Milch hatte ich tatsächlich immer.
Wein und Milch.
Ein guter Mix. Sollte man nicht zusammen trinken.
Nee. Dann sind wir mit der ersten Seite durch. Und wir kommen jetzt mal auf die zweite Seite. Da geht es so ein bisschen so um deinen Werdegang und auch so, wie du dann in die Versicherungsbranche gekommen bist. Die Insider wissen natürlich, dass du bereits in der Versicherungsbranche quasi geboren wurdest.
Ja.
Aber da werden wir jetzt wahrscheinlich drauf kommen. Aber lass uns nochmal zurückgehen in deine Schulzeit. Was war denn damals dein Lieblingsfach in der Schule?
Ich würde sagen Mathe. Mathe habe ich immer schon gerne gemacht. Das würde ich so unterschreiben. Mathe war eigentlich immer so mein Lieblingsfach. Ja.
Und warst du dann auch eine gute Schülerin?
Ja, ich will jetzt nicht unsympathisch, aber ja, ich hatte ganz gute Noten in der Schule. Ja, Glück gehabt.
Warst du dann auch so eine, die dann so nach einer Klassenarbeit so gesagt, boah, ich habe voll vergeigt und
nee.
Nicht? Okay.
Nee, die fand ich immer ganz schrecklich. Ich habe immer gedacht, also ich konnte das immer ganz gut einschätzen, dass das passte oder eben auch nicht passte. Aber nee, das fand ich auch immer ganz schlimm. Ich hatte einmal, da habe ich mich tatsächlich geärgert, da hat die ganze Zeit meine Nachbarin von mir abgeschrieben in der Bioarbeit. Mhm. Und sie hatte eine 2 und ich hatte eine 4. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber ich glaube, die Lehrerin mochte mich nicht. Ist ja immer eine gute Begründung, ne? Der Lehrer mag mich nicht.
Ja, immer.
Aber ich glaube, das war auch so meine einzige 4 mal in der Klassenarbeit. Von daher ist das auch so hängen geblieben. Genau. Nee, es hat ganz gut geklappt in der Schule.
Und damals, als du in der Schule warst, kannst du dich dann noch so an deinen ersten Berufswunsch erinnern?
Ja, tatsächlich. Das kommt nicht aus der Schulzeit, sondern ich war mit meiner Mutter mal bei einer Notarin. Ich weiß gar nicht, warum. Irgendwas war da. Und sie hat mich mitgenommen, da war ich so wahrscheinlich 11, 12 Jahre. Und diese Notarin hat das nicht vorgelesen, sondern vorgesungen. Also es war wirklich, meine Mutter meinte auch nachher zu mir, also ich hätte nicht zu dir rüber gucken können, sonst hätte ich mich nicht mehr beherrschen können. Und dann bin ich da rausgegangen und gesagt, Mama, ist das wirklich ihr Beruf? Sie singt uns hier jetzt was vor und dafür bekommt sie Geld. Und dann meinte meine Mutter, ja, und dafür bekommt sie ganz schön viel Geld. Also war klar, ich werde Notarin. Das war immer eigentlich das Ziel, Jura studieren, Notarin werden. Und dann ist es doch irgendwie ein bisschen anders gekommen.
Wie ist es denn dann anders gekommen? Wie war es denn dann nach der Schule? Hast du dann ein Jurastudium angestrebt oder nicht?
Nee, also es hat sich schon während der Schulzeit dann anders entwickelt. Als ich älter wurde, bei uns ist es ja so, dazu kommen wir bestimmt gleich noch, also meine Eltern sind ja auch Versicherungsmakler, und wenn dann Leute von den Gesellschaften da waren, dann war das oft, weil das Bürogebäude ist praktisch vor unserem Privathaus, dass sie dann irgendwie Verhandlungen hatten und danach zum gemütlichen Kaffee trinken zu uns auf die Terrasse gegangen sind. Und da waren wir als Kinder eben auch schon oft dabei oder sind da rumgeflitzt. Und dann war der damalige CEO der Swiss Life Deutschland war da und fragte mich eben auch, was ich machen möchte nach der Schule. Ich war, glaube ich, 10. oder 11. Klasse. Und dann habe ich grundsätzlich erzählt, wahrscheinlich werde ich Jura studieren. Und dann meinte er, die haben da so ein tolles Studium in München, dual, macht Bachelor, Master und die IHK-Ausbildung, alles parallel. Und da ist jetzt der erste fertig und das sei so toll. Und ich könnte doch mal kommen und ein Praktikum machen und mir das anschauen. Dann habe ich das auch gemacht, war bei der Swiss Life 2 Wochen in München im Praktikum. Und ja, irgendwie hat mich die Versicherungsbranche dann gecatcht. Und dann habe ich mich für dieses Studium beworben und habe das dann letztendlich auch gemacht. Aber nicht bei der Swiss Life, sondern bei einem Versicherer, mit dem mein Vater nicht so viel zu tun hatte, um so ein bisschen inkognito zumindest zu sein.
Jetzt müssen wir natürlich, das wird jetzt wahrscheinlich alle brennend interessieren, wenn du gerade schon
davon Allianz.
Nee, gar nicht wo. Nee, wo nicht. Aber jetzt hast du es ja schon verraten. Ist doch ja, in Ordnung.
Ich hab's verraten, sorry.
Ich wollte eigentlich eher auf das andere hinaus, dass du gerade erzählt hast, dass das Geschäftsgebäude des Versicherungsmaklers von deinen Eltern vor eurem Haus direkt ist, und wie eingangs ja auch schon erwähnt, dass du vermutlich in der Versicherungsbranche schon geboren wurdest. Also deine Eltern sind beides Versicherungsmakler in Lutherstadt-Wittenberg.
Genau, richtig. Meine Eltern haben die FINAS gegründet, FINAS Versicherungsmakler GmbH, ursprünglich als ganz normaler Versicherungsmakler mit ein paar anderen auch noch zusammen. Und dann ging es irgendwann los, dass sie für diese anderen, mit denen die zusammen gestartet haben, dann die ganzen Abrechnungen gemacht haben, die Anbindungen verwaltet haben. Und jetzt könnte ich die ganze Geschichte erzählen, die mein Vater ständig erzählt, wenn er über so ein Unternehmen spricht. Aber inzwischen hat sich die FINAS tatsächlich schon eher in Richtung Dienstleister entwickelt für Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler. Genau, und diesen ganzen Weg habe ich sehr nah begleitet, weil die FINAS wurde im Jahr 92 gegründet, genauso wie ich geboren wurde. Also das war alles in einem Jahr. Und von daher war ich von Anfang an dabei.
Also steht das F in FINAS wahrscheinlich für Franziska?
Das habe ich noch nie gefragt, aber das wäre eigentlich mal ganz gut. Witzig, dass mein Bruder da jetzt Geschäftsführer ist. Also ein B haben wir da nirgendwo. Aber ja, okay.
Der ist ja auch, dein Bruder ist ja auch ein bisschen jünger, der kam ja, nachdem es die FINAS schon gab.
Da war die FINAS schon ein bisschen mehr als bei mir, aber der ist natürlich auch komplett damit groß geworden, ganz klar.
Das heißt quasi also, dass ihr beiden, als ihr noch so kleine Stöpsel wart, eigentlich immer bei Papa und Mama im Büro mit rumgerannt seid, ja. Weil war ja nicht nah von zu Hause.
Ja, genau. Tatsächlich war es sogar so, dass ich die ersten 1,5 Jahre jeden Tag mit im Büro war. Also meine Mutter hat ziemlich schnell wieder angefangen zu arbeiten und ich war scheinbar ein relativ entspanntes Baby. Und wurde dann mit ins Büro genommen und hatte da in der Ecke meine Spielecke, in der ich saß, und war voll dabei. Und nachher natürlich auch während der Schulzeit in den Ferien, damals gab es ja noch kein Bipro, kam alles per Post an. Und dann standen wir in den Ferien am Scanner, haben die Sachen gescannt, im Kundenverwaltungsprogramm hinterlegt und dann geschreddert. Also ich habe auch sehr viel Zeit am Schredder verbracht. Genau, also es war schon immer voll dabei.
Also Ferienjob schon bei Mama und Papa gemacht.
Ja.
Du hattest gerade die Geschichte erzählt, mit dem dualen Studium. Wir wissen jetzt auch, dass es dann bei der Allianz stattfand. Wie ging es denn dann weiter bei dem Studium? Weil du bist ja jetzt, bist du ja nicht bei der FINAS und auch nicht in Lutherstadt-Wittenberg, sondern du bist ja eben jetzt in Hamburg bei Hans John, Versicherungsmakler, der vermutlich ganz, ganz vielen unserer Kolleginnen und Kollegen etwas sagt, weil sie dort ihre Vermögensschadenhaftpflichtversicherung auch haben.
Ja, das hoffe ich.
Wie ging es denn dann jetzt während des Studiums oder nach dem Studium bei dir weiter, dass du da jetzt am Ende gelandet bist?
Ich hatte mir ursprünglich eigentlich überlegt, ich würde gerne Vorstandsassistentin werden, weil ich fand, in dem Job lernt man unglaublich viel, man trifft ganz viele Kollegen, man hat tolle Projekte und hatte auch während des Studiums schon mal eine Phase in der Vorstandsassistenz gemacht. Und in dieser Phase habe ich mich dann auch mit dem Vorstand unterhalten und er meinte, er würde das eigentlich nicht so empfehlen. Er würde eigentlich empfehlen, eher was Fachliches zu machen, weil wir haben nachher ganz viele Manager, aber niemanden mehr, der wirklich noch Ahnung von Versicherung hat oder wie er sagte, der Haftpflicht noch mit F schreibt. Und es gab damals bei der Allianz, es gibt es auch immer noch, große Empfehlung hier an der Stelle, wer fertig ist mit dem Studium oder mit der Ausbildung, das Underwriting-Programm, das Allianz-Underwriting-Programm, AUP heißt das. Und da wird man ausgebildet zum Underwriter, weil wenn man sich früher Underwriter vorgestellt hat, waren das ja doch eher, ich sage mal, erfahrenere Kollegen, um es mal positiv auszudrücken. Und die hatten auch ein großes Nachwuchsproblem. Und deswegen dieses Nachwuchsprogramm. Und man ist eigentlich offiziell, glaube ich, 2 Jahre durch Deutschland gereist. Wir haben alle Abteilungen kennengelernt, mit denen man im Underwriting so zu tun hat. Also ich hatte eine Phase in der Ausschließlichkeit, im Maklervertrieb, in der Sachbearbeitung, in der Schadenabteilung, in der Produktentwicklung, im Underwriting natürlich an verschiedenen Standorten, um so verschiedene Arbeitsweisen kennenzulernen. Und das war großartig, dieses Programm. Also deswegen ganz große Empfehlung. Und danach war ich dann Underwriter. Und ich hatte mich damals für Vermögensschadenhaftpflicht entschieden, weil so ein bisschen war ja noch das Thema Notarin und Jurastudium und so im Hinterkopf. Und ich dachte, die Sparte passt dann ja eigentlich am besten dazu. Also ich glaube, bei einer technischen Versicherung bin ich nicht so gut aufgehoben. Von Autos habe ich auch nicht so viel Ahnung. Und das passte dann aber ganz gut. Und dann hat das auch geklappt. Und dann war ich in München tatsächlich Underwriter für Vermögensschadenhaftpflichtversicherung in einem großartigen Team. Also ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir da viele vertriebliche Aktionen gemacht haben. Und irgendwann, und man muss dazu sagen, parallel zu dieser Zeit hat mein Vater damals das Unternehmen Hansion Versicherungsmakler gekauft. Hansion hatte es ja mal an die Infinus-Gruppe verkauft. Das ist dann relativ schnell gegen die Wand gefahren und aus der Insolvenzmasse von Infinus heraus hat mein Vater dann übernommen. Und ich war noch relativ jung zu dem Zeitpunkt, ich keine Ahnung, müsste jetzt nachrechnen, 25 oder sowas, als wir überlegt haben, wie, also da soll noch ein weiterer Geschäftsführer hin, will ich das mitentscheiden, will ich das irgendwann mal machen? Und im Laufe des Gespräches kam dann raus, naja, eigentlich bin ich jetzt kinderlos, ungebunden, habe keine Verpflichtungen, warum denn nicht jetzt? Außer, ich bin ganz schön jung dafür. Und irgendwann haben wir dann gesagt, komm, wir versuchen das. Ich meine, schlimmstenfalls gehe ich zurück zur Allianz und mache weiter meine Konzernkarriere, wie sie eigentlich geplant war. Also ich war auch schon in den nächsten Steps eigentlich vorgeplant. Und dann haben wir es versucht und here I am. Also scheint ganz gut geklappt zu haben.
Also bist du dann mit 25 Geschäftsführerin geworden?
Ja, jetzt lass mich mal nachrechnen. 26. Nee. Ich glaube 2018 oder 19, das müsste ich jetzt nachschauen. 26 war ich, glaube ich, als ich da Geschäftsführer geworden bin. Genau.
Ich hatte ja anfangs auch dir nicht die Frage gestellt, wie alt du bist, aber das können jetzt unsere Hörerinnen und Hörer können das jetzt ja anhand dessen.
Das auch offiziell Frage.
Nee, mach ich nicht. Das kann man sicher jetzt so herleiten und nachrechnen. Außerdem, wenn dieser Podcast in einem Jahr irgendwann gehört wird, dann würde die absolute Zahl, die du jetzt gleich nennst, ja gar nicht mehr passen.
Ja. Also das kann man sich wirklich sehr leicht in meinem Leben merken. Im Jahr 92 wurde ich geboren, die Finas gegründet, Hansion gegründet und der AFW gegründet. Also Es ist wirklich bei mir sehr einfach zu merken. Es ist alles in einem Jahr passiert.
Bundesverband, da kommen wir gleich, glaube ich, gleich auch nochmal drauf, weil da bist du ja auch irgendwie so ein bisschen im Vorstand mit involviert. Aber lass uns da nochmal ganz kurz nochmal weitermachen. Du bist Underwriterin, warst bei der Allianz als Underwriterin für die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, dann als Geschäftsführerin Hansion, die sich ja fast ausschließlich mit dem Thema Vermögensschadenhaftpflicht befassen. Also von dem her, das Ganze passt. Und du singst mittlerweile immer noch, wenn Kunden anrufen, die Versicherungsbedingungen, so wie damals die Notarin.
Das ist eigentlich eine ganz gute Idee, das sollte ich mal versuchen. Vielleicht klappt es ja so bei dem einen oder anderen Kunden, der wird sich bestimmt freuen. Ja. Oder wenn man mal so ein schwieriges Gespräch hat, einfach anfangen zu singen, mal gucken, was passiert. Ja, gute Idee.
Was begeistert dich an deiner Arbeit? Das ist auch eine Frage, die auf dieser Seite steht. Kannst du das kurz zusammenfassen und wenn nicht, dann auch gerne ein bisschen länger?
Ja, ich glaube, wahrscheinlich wäre das, wenn ich das richtig machen würde, ein bisschen länger, weil es begeistert mich unglaublich viel. Ich finde es so toll, dass es sehr abwechslungsreich ist. Das ist natürlich auch manchmal herausfordernd. Da nimmt man sich für den Tag irgendwas vor, kommt ins Büro und 5 Minuten später passiert irgendwas und plötzlich ist der ganze Tagesplan über den Haufen geworfen. Aber das ist eben auch so schön an dem Job. Und was ich so toll finde, ist dieser Mix aus, ich mache noch Kundenberatung, das mache ich auch super gerne. Ich mache das selten bei Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmaklern, wobei das stimmt gar nicht. Ich habe gestern ein sehr langes Kundentelefonat gehabt mit einem Versicherungsmakler, der sich neu gründen und der wollte wissen, was er machen muss und so. Meistens mache ich das aber bei den Kanzleien. Wir betreuen ja auch Rechtsanwaltskanzleien, Steuerberatungskanzleien. Und das macht mir unheimlich viel Spaß. Also diese typische Versicherungsmakler-Tätigkeit, Kundenberatung, da, also ganz toll. Aber das ist natürlich der kleinste Teil meines Alltags. Ich mache ganz viel Mitarbeiterentwicklung, Gespräche. Dann ist hier mal der Hamster gestorben. Das ist natürlich manchmal auch anstrengend, ganz klar. Also, aber das ist auch ganz toll. Dann die ganze Arbeit drumherum, die so auf uns zukommt. Ne? Hier irgendwelche Sonderanfragen. Da kommt von der Presse was. Also sehr witzig fand ich letzte Woche die Frage, ob ich mein Lieblings-Stromberg-Zitat, ich glaube, da warst du doch auch dabei, oder? Das Lieblings-Stromberg-Zitat?
Lieblings-Stromberg, da wurde ich auch, da wurde ich auch in der Zeitung.
Also genau, es ist dieses Vielfältige, was mir unheimlich viel Spaß macht. Und gerade wenn dann Kunden auch richtig zufrieden nachher sind und sich melden und sagen, boah, dein Team, das klappt so toll und vielen Dank. Und wenn ich auf Veranstaltungen angesprochen werde, ja, ich habe ja auch meine Vermögensschadenhaftpflicht bei euch und das ist so super und ich hatte einen Schadenfall und vielen Dank für die Hilfe. Und das finde ich ganz großartig. Und wo ich auch wirklich ganz großer Fan von bin, ist Verhandlungen mit den Versicherern. Also da, ich würde sagen, da gehe ich auch zu Höchstleistungen dann auf. Immer nett und freundlich, aber eben doch sehr sehr hart in der Sache. Und das finde ich dann auch ganz großartig, wenn man dann da wirklich was rausholen kann.
Ja, und du bist ja jetzt eben nicht nur die Geschäftsführerin, sondern auch das, was du vorhin schon erwähntest, mit dem fachlichen Background, den hast du ja. Und wenn du schon mal Underwriterin warst für Vermögensschadenhaftpflicht, ist da natürlich das Gespräch wahrscheinlich ein bisschen anderes, als wenn jetzt oben nur irgendein Manager eingesetzt ist, der quasi das leitet und das Ganze umsetzen soll.
Das macht auch vieles leichter. Das hat natürlich auch den Einstieg leichter gemacht. Also wenn ich jetzt als die Tochter von gekommen wäre, 26 und soll jetzt hier den Laden übernehmen, das wäre wahrscheinlich schwieriger gewesen, wenn ich keine Ahnung von bis nahezu unmöglich, wenn ich, also da muss man schon wirklich führen können und richtig gut sein. Und das hat es mir natürlich viel leichter gemacht. Das war aber auch witzig am Anfang, die ersten Gespräche. Also ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Versicherer, der das, glaube ich, nicht so auf dem Schirm hatte, was ich vorher gemacht habe. Und der kam und den kannte ich von früher, weil der auch mit meinem Vater früher immer zugange war und mich eher so als Tochter von eben kannte. Mhm. Und er setzte sich dahin und fing halt an, ich würde sagen, eher so ein bisschen zu flirten und zu sagen, komm, jetzt machen wir hier mal gute Stimmung. Und dann war es aber zu dem Zeitpunkt so, dass es nicht gut lief mit dem Versicherer. Und dieses gute Stimmungsthema ging dann doch ein bisschen in eine andere Richtung. Wie gesagt, jetzt nicht hart und böse, aber der war die nächsten Male besser vorbereitet, definitiv. Und das hat mir schon den Anfang sehr erleichtert und ist bis heute ganz gut. Ja.
Also lieber dieses bisschen unterschätzt werden.
Ja.
Weiter in der nächsten Frage. Und das ist, was war denn so dein größtes Learning? Auch wenn ich diese englischen Anglizismen eigentlich gar nicht so mag, aber hier steht's drin. Was war denn so dein größtes Learning in den letzten Jahren? Ist es vielleicht das, dieses leicht unterschätzt werden und dann doch?
Ich würde sagen, das größte Learning war, it's not that deep. Also das ist wieder da. Aber tatsächlich, am Anfang hat mich vieles stark aus der Bahn geworfen. Ich hatte super viele schlaflose Nächte, die habe ich immer noch manchmal. Ne? Jeder, der selbstständig ist, der weiß, dass das passiert. Dann geht es irgendeinem Mitarbeiter nicht gut. Der hat privat irgendwelche Themen, mit denen er dann kommt und dann liege ich auch nachts wach und denke drüber nach, wie kann ich demjenigen helfen? Oder irgendjemand sagt, er möchte sich mal beruflich verändern und ich denke mir, wie sollen wir denjenigen jemals ersetzen? Und das war am Anfang echt heftig. Also das, ich kann mich auch noch gut erinnern, wir waren mal 2 Wochen im Urlaub und ich war die ganze Zeit eigentlich nur mit dem Kopf woanders. Und da ging es mir auch echt nicht gut und das ist heute nicht mehr so. Also ich denke mir, in allen Situationen, die auf uns zukommen, das schaffen wir schon irgendwie. Also wir haben bis jetzt alles geschafft und in einem Jahr gucken wir uns das an und sagen, wow, cool, dass wir das irgendwie hinter uns gebracht haben. Und ja, zwischendurch war es mal ein bisschen kritisch, aber ich habe so die Angst vor dem, was kommen kann, total verloren. Sondern, also ich bin nach wie vor ein bisschen zu perfektionistisch manchmal, aber das ist das größte Learning. Einfach entspannt bleiben und es wird schon tief durchatmen und weitermachen.
Nächste Frage, die hier stünde, so motiviere ich mich an einem anstrengenden Tag. Aber wahrscheinlich hast du die auch gerade durch deine vorherige Antwort auch schon sehr gut beantwortet.
Ja, also Motivationsprobleme habe ich eigentlich normalerweise nicht, glücklicherweise. Ich mag meinen Job so sehr, dass ich morgens aufstehe und sage, so komm, was machen wir heute? Mhm. Und natürlich gibt es auch heftige Tage. Also auch ich musste gestern eine Wohnungsübergabe in Hamburg machen. Dann hatten wir eine Online-Schulung, Vorstellungsgespräch. Ich musste zwischen Hamburg und Lohne zwischendurch noch hin und her fahren, was ja auch 2,5 Stunden sind. Das sind schon heftige Tage, aber dann denke ich mir auch abends, jetzt weiß ich, was ich geschafft habe. Also finde ich viel besser, als wo ich mich motivieren müsste, wenn ich nur im Homeoffice sitzen würde. Keine Kollegen um mich herum, Stille, das ist gar nicht meins. Also ich habe auch kein Einzelbüro oder so. Ich habe jetzt hier gerade meine Kollegin rausgeschickt, damit sie nicht im Hintergrund mir die ganze Zeit zuhört und ich mich komisch fühle. Aber ich sitze gar nicht alleine, weil ich finde, dieses im Team sein, die Leute um sich herum haben, die man sich auch selbst eingestellt hat. Also das ist ja auch selbst ausgesucht, die Menschen. Das motiviert mich total. Also da brauche ich gar keine externe oder intrinsisch oder es ist einfach da.
Ich habe mal den Spruch gehört, ich habe so lange ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem kriege.
Ja, das Zeitproblem habe ich ständig, aber das liegt nicht an der Motivation. Obwohl, doch, also so ein bisschen stimmt es natürlich auch. Wenn ich irgendeine Abgabe habe, jetzt gerade habe ich in meinem Kalender gesehen, dass ich bis nächste Woche wieder eine Kolumne abgeben muss. Das sind manchmal so Sachen, die ich dann bis zum letzten Tag natürlich auch irgendwie gerne vor mir her schiebe und dann, ja, aber es
kennen wir alle.
Dieser Kampf gegen den inneren Schweinehund, den führe ich sehr aktiv und sage, nein, ich setze mich jetzt hier hin und mache das, damit es weg ist. Ja, dann geht's.
Blättere um. Mhm. Auf die nächste Seite und da kommen wir zu der Seite mit den Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Uns in der Versicherungsbranche wird ja sehr häufig nachgesagt, dass wir sehr kopfgesteuert wären und wenig aus dem Bauch heraus entscheiden. Und deswegen diese Entweder-Oder-Fragen, wo ich dich bitten möchte, einfach so frei aus dem Bauch heraus die Antwort zu geben.
Ich bin absoluter Kopfmensch, also mal gucken.
Team-Meeting vor Ort oder digital?
Bei uns immer digital, aber vor Ort muss auch sein. Also bei uns digital, weil wir zwei Standorte haben, aber wir versuchen mindestens einmal im Monat ein Team-Event zu machen, dass man sich vor Ort trifft, weil wie gesagt, ich bin auch kein Mensch für Homeoffice und nur per Teams und so. Nee, das vor Ort ist schon toll, aber Team-Meeting ist bei uns immer digital.
Sicherheit oder Abenteuer?
Sicherheit. Ich bin auch kein Rucksacktourist oder so. Ich würde niemals irgendwo hinreisen und nicht wissen, wo ich übernachte. Also nee. Ich bin absoluter Sicherheitsplanungsmensch.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher. War schon von Kindesbeinen an. Meine Eltern haben mich auch am Wochenende, wenn ich feiern war, spätestens um 9 Uhr aus dem Bett geschmissen. Also so schlafen bis 11 kannte ich nur von meinen Freunden. Und jetzt mit den Kindern, also 4:15 ist keine Seltenheit.
Ist damals deine Mama dann auch so mit dem Staubsauger um 9 Uhr vor der Tür, wie man so kennt?
Sie hatte neben ihrem Bett einen Knopf, mit dem alle Jalousien im ganzen, den hat sie immer noch, da gehen alle Jalousien im ganzen Haus hoch.
Aha.
So. Und dann war Schicht im Schacht mit Schlafen. Und dann ging die Tür auf und Frühstück. 9 Uhr war schon human. Also das war schon, wenn ich feiern war. So normal ist es dann eher 7:30.
Steht hier Krawatte oder Sneaker? Also Krawatte wirst du wahrscheinlich eher weniger tragen. Aber jetzt Business Outfit oder dann doch eher das Leger Casual?
Ich bin schon sehr Business. Hab das in den letzten Jahren so ein bisschen aufgeweicht. Weil ja auch die Veranstaltungen immer lockerer werden. Hoodie, Cap ist okay, habe ich gehört.
Ja.
Aber ich bin schon eher jemand, der lieber einen Blazer trägt als einen Hoodie. Ja. Bisschen Kostüm auch und fühle ich mich selbstbewusster. Klappt gut.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Wir haben es vorhin schon gehört.
Immer Kaffee.
Ja, mit Milch.
Also Tee, so im Winter, wenn das so kuschelig ist mal und wenn ich krank bin, aber sonst bin ich kein Teemensch.
Sonst den Kaffee eben mit der Milch, die auch im Kühlschrank immer steht.
Genau, Milch und Zucker, Mädchenkaffee. Also das muss beides rein.
Okay. Also da isst du quasi Milch mit Zucker und ein bisschen Kaffee rein. Dann für
Nee, das ist schon... Nee. Also okay, wenn du es genau wissen willst, ich trinke meinen Kaffee mit einem kleinen Schuss Milch und einem halben Löffel Zucker. Ich hoffe, das haben Sie jetzt alle gemerkt, wenn ich irgendwann mal zu Besuch komme.
Ja, genau. Wenn es dann wieder die harten Verhandlungen gibt, ne?
Also Frau Geusen. Ich versuche mir das tatsächlich zu merken, weil ich finde es immer ganz schön, wenn man Leuten Kaffee mitbringt und der schon so ist, wie derjenige, den gerne trinkt. Also auch wenn wir hier neue Kollegen haben, versuche ich herauszufinden, wie die den Kaffee trinken, dass ich mal einen richtigen mitbringen kann. Klappt natürlich auch nicht immer.
Telefonieren oder E-Mail?
Beides. Dadurch, dass ich relativ viel unterwegs bin, telefoniere ich natürlich auch unheimlich viel im Auto. Ich bin auch leider kein Bahnfahrer. Ich finde es, weil ich sehr viel telefoniere und dann in der Bahn, ja, stört es die anderen und die anderen hören mich. Ich bin fast immer mit dem Auto unterwegs, aber telefoniere fast durchgehend die ganze Zeit. Von daher, aber ich schreibe natürlich auch viele E-Mails.
Struktur oder Kreativität?
Das habe ich ja schon gesagt, ich bin Kopfmensch mit Sicherheit. Also kannst du die Antwort wahrscheinlich über. Also ich bin sehr strukturiert, ja. Wahrscheinlich auch zum Leidwesen meines Mannes ganz oft. Also bei mir, er hat sich jetzt dran gewöhnt. Aber ich habe, also bei mir ist alles geplant. Ja. Mhm. Klingt und total langweilig, aber dann geht's mir besser. Und dann kann ich vor Ort spontaner sein, wenn ich weiß, okay, wir haben diese 5 Optionen hier. Welche von den 5 wir jetzt wählen, ist mir egal, das können wir spontan machen. Aber ich weiß genau, was die Folgen davon sind. Das hilft mir sehr.
Also du hast nicht nur mal einen Plan B, sondern auch einen Plan C mit dem Ghetto. Ja. Reden oder zuhören?
Beides kommt so ein bisschen auf die Situation an. Wenn du hier in der Firma fragen würdest, gehen wir zurück zu den Verhandlungen mit den Versicherern, bin ich definitiv die, die den größten Wortanteil hat, ganz sicher. Privat ist das manchmal eher ein bisschen anders. Also ich bin niemand, der so neu in eine Runde kommt und sagt, hi, hier bin ich und ich erzähle euch jetzt mal, was ich so mache. Sondern da bin ich eher so ein bisschen die stille Zuhörerin. Das war früher auch ganz anders. Das hat sich jetzt erst durch die Rolle hier so ein bisschen entwickelt, dass ich so proaktiv im Sprechen geworden bin. Früher war ich eher ein bisschen schüchterner, introvertierter, zurückhaltender. Und privat kommt das noch oft raus.
Vielen Dank. Dann sind wir mit den Entweder-Oder-Fragen jetzt hier auch durch. Ja, und ich blättere immer wieder auf die nächste Seite. Das ist die vorletzte Seite, bevor wir dann auch zu den Abschlussfragen kommen. Mhm. Und da ist jetzt eine Frage, die hier steht, wenn dich dein jüngeres Ich fragen würde, was dich an deinem heutigen Beruf und in der Branche im Allgemeinen so fasziniert, was würdest du deinem jüngeren Ich antworten?
Du hast echt herausfordernde, tiefgehende Fragen. Also,
kannst du auch sehr oberflächlich behandeln.
Ich würde sagen, was mich an der Branche total fasziniert, ist der Zusammenhalt der Menschen, die eigentlich ja in Konkurrenz irgendwie auch oft zueinander stehen, aber dass das gerade in der jüngeren Generation einfach gar nicht mehr so ausgelebt wird. Ganz im Gegenteil. Also ich habe auch selbst, dass wir Anfragen bekommen, ob wir das nicht versichern können und das ist aber überhaupt nicht unser Portfolio und dann suche ich irgendjemanden, der das machen kann. Und gleich, also wir bekommen das auch so. Wir bekommen von irgendwelchen Leuten Kanzleien einfach, hier kannst du dich mal darum kümmern und man fragt nicht immer sofort, was kriege ich denn dafür? Sondern dass die eine Hand wäscht die andere. Ich meine, es gibt ja auch ganz tolle jungen Maklergruppen, wo man Fragen stellen kann. Hattet ihr schon mal den Fall? Kann mir da jemand helfen? Und das finde ich ganz, ganz toll an der Branche. Ist super abwechslungsreich und die Menschen sind so unterschiedlich. Ich meine, klar, die Kundinnen und Kunden, die wir betreuen, sind natürlich auch sehr unterschiedlich. Von daher sind auch die Maklerinnen und Makler dazu unterschiedlich. Das sage ich auch immer bei uns im Vorstellungsgespräch, weil die Makler sind ja wiederum unsere Kundinnen und Kunden. Da gibt es alles. Und das ist, finde ich ganz toll.
Aber der Trend geht schon wirklich genau zu dem hin, was du sagst. Also dieses, wie ja auch von unserem Verein, ja, der Slogan oder das Motto ist, gemeinsam mehr bewegen. Das ist eher weg von diesem Ellbogen, sondern mehr so hin zu diesem Co-Opetition, also gemeinsam sich unterstützen, aber trotzdem so ein bisschen im Konkurrenzkampf stehen, aber diesen Konkurrenzkampf jetzt nicht so ganz nach außen, also so, es ist so irgendwie in den Vordergrund schieben, weil am Ende Kunden gibt's genug und wir können uns einfach nur gegenseitig bereichern in dem, dass wir uns austauschen und dass wir auch miteinander agieren.
Ja, total. Und das erlebe ich ganz oft auf Veranstaltungen, dass man sich dann auch über Themen austauschen kann, die alle betreffen und wo der Mehrwert, den man aus diesem Gespräch zieht, natürlich allen hilft und im Zweifel auch deiner Konkurrenz. Und das ist aber nichts, was irgendwie schade ist, sondern so schaffen wir es ja auch, uns weiterzuentwickeln. Also ein guter Mitbewerber entwickelt einen selbst ja auch weiter, weil Dinge plötzlich hinterfragt werden, die vielleicht sonst nie hinterfragt worden wären, weil die Kunden das nicht machen. Und von daher ist, ja, ich finde das auch ganz, ganz schön. Also diese Zusammenarbeit ist super.
Und natürlich auch, und jetzt kommen wir nochmal auf den Bundesverband AFW zu sprechen. Ist immer schwierig. Man darf, wenn man die Buchstaben sehr schnell hintereinander sagt, könnte es eventuell irgendwie denken, dass es eine andere Bedeutung hat. Deswegen also sage ich extra nochmal den Bundesverband.
Ist es auch immer mal wieder, dass es einem von uns rausrutscht.
Ja, ja, also deswegen, unser Bundesverband, es gibt ja mehrere extrem gute Verbände, unter anderem eben da jetzt auch den AFW. Und ihr vertretet uns ja auch als Versicherungsmakler, ja auch politisch. Ja. Und du bist da jetzt auch mit im Vorstand. Wie genau ist es denn dazu gekommen, dass du da im Vorstand bist und da jetzt auch diese politische Arbeit mitmachst?
Wie ist es dazu gekommen? Ich wurde gefragt. Also,
okay.
Tatsächlich, glaube ich, wollten die bestehenden Vorstände und Beiräte den AfW, den Vorstand, zeigen, wie divers die Branche ist. Und das eben auch an allen Ecken und Enden zeigen. Und so haben wir einen diversen Beirat, einen diversen Vorstand. Und auch da nutzen aus den unterschiedlichen Funktionen im Unternehmen. Also wir sind ja drei Vorstände. Einer ist Anwalt, einer macht Weiterbildung und ich bin Versicherungsmaklerin. Und damit vereinen wir ja eigentlich fast alles, was es so in der Branche gibt. Und jeder bringt so aus seinen Bereichen die Mehrwerte mit und kann zu vielen Themen was sagen. Von daher klappt das ganz gut und passt ganz gut. Und ich meine, je diverser ein Team, desto schwieriger Entscheidungen, aber desto besser auch Diskussionen, weil man eben mal andere Inputs bekommt und jemand hinterfragt, ist das richtig, was wir da eigentlich gerade machen? Und deswegen harmonieren wir, glaube ich, auch zu dritt so gut. Von daher bin ich sehr froh, dass ich gefragt wurde damals. Wobei, ich muss sagen, ich war hochschwanger. Nee, stimmt gar nicht. Ich war nicht hochschwanger. Ich war schwanger, man hat es noch nicht gesehen. Und habe dann auch sofort gesagt, seid ihr euch sicher? Und ich meine, gut, sie hätten natürlich auch nicht sagen können, nee, dann wollen wir das nicht. Aber von daher war die Anfangszeit noch ein bisschen ruhiger. Auch von meiner Seite, da war das noch viel Gesicht zeigen und gar nicht so viel aktive Tätigkeit. Und das wandelt sich jetzt aber gerade.
Ja. Ja, und ich bin ja auch ganz sehr, sehr glücklich, dass der AfW ja auch Mitglied im Verein Zukunft für Finanzberatung ist und dass wir da auch ja auch gemeinsame Sachen machen können. Und danke auch dafür für eure Unterstützung.
Ja, sehr gerne. Vielleicht können wir ja auch schon mal teasern. Wir machen auch nächstes Jahr was gemeinsam. Und der Witz ist ja, wir sind heute beide in unser Vorgespräch gekommen und gesagt, ich habe da noch eine Frage an dich und wollten uns die gleiche Frage stellen, ob wir das nicht zusammen machen. Also das muss ich schon sagen, finde ich echt ganz cool. Und du bist ja auch bei uns Gesicht der 34er. Das ist ja unser Netzwerk innerhalb des AfW, in dem wir Maklerinnen und Makler vernetzen. Und von daher, auch wenn du jetzt kein 34er mehr bist, sondern ein
33er. Ich schmier es mir aufs Butterbrot.
Damit wären wir wieder beim Alter. Aber die 34 ist ja auch keine Altersgrenze bei uns, sondern es ist einfach nur wegen des Paragraph 34 Gewerbeordnung wurde das gewählt. Das habe ich auch immer wieder mit Mitgliedern die Diskussion, die denken, ach so, ich dachte, weil ich älter als 34 bin, darf ich da nicht mitmachen. Das ist natürlich nicht so, sondern es geht nur um den Paragraph 34 Gewerbeordnung.
Ich fand es ja auch ganz schön, als ich da das Gesicht wurde, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber da war ich ja auch schon jenseits der 34, dass ganz viele tatsächlich auch dachten, das sei mein Alter.
Ach ja.
Und es mir auch noch abgenommen haben. Das ist ja das Schöne. Das ist ja das Schöne. Aber da ist auch wieder dieses gemeinsam, ne? Jetzt, man macht dies, man macht das, aber wir ziehen alle an einem Strang und wir möchten ja alle nur das Beste für unsere Branche und dass wir eben auch nach außen nicht einheitlich auftreten, aber quasi als Gruppe auftreten. Ich glaube, damit kommt man einfach viel, viel weiter.
Ja, ich werde auch oft gefragt, in welchem Verband soll ich denn Mitglied werden? Und ich sage immer, ja, am liebsten eigentlich in allen. Also ich selbst bin auch in allen Verbänden Mitglied mit meinem Unternehmen, weil jeder hat ja das gleiche Ziel. Also vielleicht unterscheiden wir uns mal in Nuancen, aber eigentlich geht es ja darum, den Berufsstand für Versicherer oder für Vermittlerinnen und Vermittler, gerade beim AfW geht es ja nicht nur um die Versicherungsmakler, sondern deswegen 34er, 34 FI, alle sind mitgemeint. Bald der K, der ja jetzt neu dazukommt. Und es geht darum, die Branche sicher zu machen und vor allem auch, dass wir alle weiterhin daran arbeiten können und leben können, um für Verbraucherinnen und Verbraucher das Leben besser zu machen. Also das ist doch eigentlich das, was wir alle wollen. Und das müssen wir nur den Politikern mal erzählen, dass das auch tatsächlich so ist. Und das machen ja alle Verbände. Von daher sage ich immer, werdet in allen Mitglied. Und es ist super, wenn dann als erstes der AfW dahin kommt und dem Politiker erzählt, dass das so ist. Und dann kommt der BDVM und erzählt ihm das auch noch. Und dann kommt der BVK und erzählt ihm das auch noch. Und dann glaubt das irgendwann. Und von daher gebt eure Stimme allen, weil das ist das Wichtige. Stimmen, wir brauchen, also die erste Frage, die immer kommt, ist, okay, wie viele Mitglieder habt ihr denn? Wie viele vertretet ihr denn? Und dann ist natürlich schöner, wenn man sagen könnte, wir haben 10.000 Mitglieder. Als jetzt aktuell haben wir 2.000, das ist auch schön. Und ja, aber je mehr.
Ja gut, ja, das macht bei jedem Influencer wird ja gefragt oder bei jedem Influencer wird geguckt, wie viel Follower hat er denn? Und aufgrund dieser Größe, auch wenn sie eventuell nur gekauft sind, wie auch immer, macht das so den ersten Eindruck. Ich denke mal, genau ähnlich ist es jetzt auch in der Verbandsarbeit. Wenn man jetzt als kleiner Verband kommt, dann hat man halt nicht die Schlagkraft, die man eben hätte, wie wenn man da eben eine größere Anzahl an Mitgliedern aufweisen kann.
Ja, also ich schreibe mir, ich schicke euch einen Antrag und dann machen wir das.
Aber dann so den Antrag für alle gleichzeitig.
Ja, genau.
Müssen wir mal so einen Einheitsantrag, so einen Multi-Antrag muss man mal.
Ich würde sagen, jeder, der diese Folge bis zum Ende gehört hat, wird automatisch jetzt Mitglied.
Multi-Antrag. Bis zum Ende, das ist ein sehr gutes Stichwort, weil ich blättere jetzt auch nochmal um auf die letzte Seite. Und da haben wir immer noch so zwei Fragen, die immer identisch sind, aber immer wieder spannend sind. Und die erste Frage ist die Frage nach der oder mit der Zeitmaschine. Stell dir vor, du hättest eine Zeitmaschine und könntest, egal wohin, für einen Tag lang mit dieser Zeitmaschine reisen. Wohin würdest du oder auf was würdest du die Zahl einstellen, wo sie sich hinkatapultiert?
Also auf jeden Fall schon mal nicht ins Mittelalter, weil ich glaube, da würde ich nicht so lange überleben mit meiner Haarfarbe.
Und Haare, wieder.
Wo würde ich gerne mal leben? Jetzt könnte man ja meinen, ich bin darauf vorbereitet auf die Frage, aber tatsächlich bin ich das nicht. Also ich finde so viele Zeiten spannend. Ich finde natürlich das alte Rom großartig, aber wahrscheinlich, ich hätte mal ein Problem mit der Hygiene. Egal wie weit ich zurückreise, war ja meistens so der Geruch und die Sauberkeit von Menschen stand es ja nicht unbedingt im Mittelpunkt. Von daher würde ich das wahrscheinlich gar nicht so weit zurück. Vielleicht so die goldenen 20er und dann auf so einer tollen Party da abends sein. Ich glaube, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Oder irgendwo, als was Tolles erfunden wurde. Also keine Ahnung, als Bertha Benz dann sich doch ins Auto gesetzt hat und zu ihrem Mann gesagt hat, nee, komm, ich fahre jetzt mal. Nee, sie hat es ihm ja gar nicht gesagt, sie hat es ja heimlich gemacht. Ich zeig dir mal, dass dein Auto fahren kann. Also es gibt ja ganz, ganz viele tolle Frauen auch der Vergangenheit, die immer gar nicht so hoch angesehen werden. Von daher, ich könnte mich gar nicht so richtig entscheiden. Wahrscheinlich nehme ich die Party in den 20ern.
Okay, machen wir Party in den 20ern. Das ist notiert. Und jetzt die letzte Frage. Nenne mir doch mal bitte drei Personen. Und das spielt keine Rolle, ob sie leben, ob sie bereits tot sind oder auch fiktive Charaktere sind, mit denen du gerne mal essen gehen möchtest.
Wow. Also ich würde sagen, ich würde Cher mit reinnehmen, weil ich liebe, ich weiß nicht, wer das kennt, aber Cher hat ja diesen legendären Spruch gebracht, Mom, I'm a rich man. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Als ihre Mutter zu ihr sagte, du musst dich mal ein bisschen zusammenreißen, mach mal ein bisschen weniger, ne? Weil wenn du irgendwann mal einen reichen Mann kennenlernen und heiraten willst, dann musst du ein bisschen mehr Frau sein. Und dann hat sie gesagt, Mama, I'm a rich man. Und den Spruch gibt es inzwischen, also es ist so ein Spruch der Powerfrauen geworden. Und deswegen Cher würde ich da mit reinnehmen, finde ich ganz großartig. Boah, ich würde wahrscheinlich Angela Merkel mit dazu nehmen, weil ich finde es so krass, wir machen uns über diese Frau, hat ja jeder so ein eigenes Bild, was sie gesagt, was sie gemacht hat und was sie sich dabei gedacht hat. Aber vielleicht könnte man ja im Zwiegespräch ohne Presse da mal ein bisschen tiefer reinhören, wie ging es dir eigentlich in dem Moment, weil irgendwo ist sie ja doch ein Mensch auch, der sich entwickelt hat. Und dann nehme ich vielleicht noch Bill Kaulitz dazu, um ein bisschen Partystimmung an den Tisch zu bringen, der, glaube ich, da ordentlich uns einheizt. Und jetzt wissen vielleicht auch alle, welchen Podcast ich vorhin meinte mit trotzdem.
Ja, müssen wir irgendwie Hollywood, müssen wir mal anrufen.
Genau.
Er, Angela Merkel und Bill Kaulitz.
Wow, das ist echt eine interessante Mischung, die da zusammengekommen ist.
Ja, das ist ganz interessant. Da würde ich dann auch Mini Ant-Man spielen wollen und da dem Ganzen mal lauschen.
Ja.
No. Ich bin am Ende des Freundebuches angekommen oder wir sind am Ende der jetzt deiner Seiten angekommen. Wir machen jetzt gleich noch ein Bild, was wir dann vorne reinkleben können. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, liebe Franziska, dass wir, lieber Frenze, sorry.
Ja, aber das kannst du auch gleich wieder vergessen. Na
okay, alles klar. Liebe Franziska, ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass ich hier heute bei dir mit unserem Tourbus vorbeikommen konnte. Vielen lieben Dank für deine Antworten, für die Einträge in das Freundebuch. Und ich freue mich auf das, was dann im nächsten Jahr kommt, wenn wir da gemeinsame Sachen machen mit dem Verein.
Auf jeden Fall. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag in Hamburg.
Den werde ich
haben. Eine gute Heimreise wünsche ich dir.
Dankeschön. Ich düse jetzt nochmal um die Außenalster.
Mach das.